herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Die Macht der Epigenetik bei Hillversity. Heute zu Gast Axel Dubinsky. Mit Axel, wir haben ja schon öfter gemeinsam gesprochen, du bist Experte auf dem Traumagebiet. Über 30 Jahre hinweg hast du dich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, begleitest Gruppen, begleitest Einzelpersonen in der Traumaarbeit, bist gleichzeitig auch sehr engagiert, was sozusagen Peacebuilding angeht, also Frieden sozusagen zu initiieren, Menschen sozusagen Trauma kompetent auch auszustatten, auch im Friedensbereich. Und ja, wir werden uns heute über ein spannendes Thema unterhalten, und zwar das Thema Mythos-Generationen-Vertrag. Werde ich verstehen wollen, warum du das Ganze auch als Mythos betrachtest und inwieweit natürlich auch im Zusammenhang mit Trauma und traumatischen Erfahrungen, ob die jetzt kollektiv, transgenerational, biografisch sind, auch einen gut funktionierenden Generationenvertrag verhindern. Und darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Axel.
Vielen Dank, Timo, für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Super. Beginnen wir doch einmal damit, was du unter Generationenvertrag verstehst.
Also ich persönlich verstehe eigentlich unter Generationenvertrag, dass ich meinen Nachkommen auf der einen Seite ein Erbe hinterlasse, was sie möglichst gut annehmen können. Also es soll eher eine interfamiliäre Geschichte. Aber dass ich ihnen auch so weitergebe, was ich gelernt habe, was damit sie damit was anfangen können, dass ich ihnen weitergebe, was ihnen weiterhilft im Leben, dass sie nicht einfach nur meine Fehler wiederholen dürfen, sondern dass sie neue machen können, dass Entwicklung stattfindet. Auf einer gesellschaftlichen Ebene ist es für mich die Verantwortung der heutigen, also meiner Generation, und das ist ja die Generation, die sozusagen diesen auch Wohlstand aufgebaut hat und besitzt und gleichzeitig aber mit dem Aufbau dieses Wohlstandes die Zukunftsaussichten für die nachfolgende Generation radikal verschlechtert hat, dass meine Generation diese Verantwortung übernimmt und aktiv dafür sorgt, dass auch junge Menschen, die nachfolgende Generation, eine Zukunftsperspektive haben, die das Leben für sie lebenswert macht. Und das ist aus meiner Sicht auch die große gesellschaftliche Aufgabe, zwischen den Älteren und den Jungen hier neue Generationenverträge auszuhandeln, was bis jetzt noch nicht stattgefunden hat.
Also geht deine Definition weit über die herkömmliche Definition des Generationsvertrages nochmal hinaus.
Exakt. Also die Generationenvertrag hört sich immer so schön umfassend an. Aber was wir im engeren Sinne darunter verstehen, ist ja, die junge arbeitende Bevölkerung sichert die Renten der Alten. So ganz platt gesagt, und die Jungen werden dann alt und dann wachsen wieder Junge nach, die Renten der Alten sichern. Also es ist eigentlich sozusagen eher ein Rentenvertrag als ein Generationenvertrag. Und dieser Rentenvertrag funktioniert ja schon seit längerem nicht mehr, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, dass wir eben viel weniger junge Menschen in unserer Gesellschaft haben. Und da gibt es ja auch genug Statistiken und Hochrechnungen, wie das in 10, 20 und 30 Jahren aussehen wird und dass die jungen Menschen die Belastung der Renten überhaupt nicht imstande sind zu tragen. Also was wir dringend bräuchten, wäre eigentlich eine Transformation unseres Rentensystems, und das schieben wir seit 20 Jahren vor uns her, obwohl alle Daten auf dem Tisch liegen.
Das heißt, es geht im weiteren Sinne darum, wirklich diesen Generationenvertrag nochmal neu zu definieren und deutlich umfassender zu gestalten, um die Zukunft auch zu sichern für die nächsten Generationen.
Aus meiner Sicht schon, ja.
Wie hast du denn vielleicht auch das Thema natürlich Generationenvertrag oder auch Generationenkonflikte in deiner persönlichen Geschichte erlebt? Also was gab es denn da für Ereignisse, vielleicht auch Beziehungen aus deinem persönlichen Umfeld?
Ich bin ja das Kind von zwei Eltern, die sehr jung Eltern geworden sind. Mit 21 und 19 Jahren war ich sozusagen der erstgeborene Sohn in der Familie. Und meine Eltern sind 1936, 1938 in Berlin geboren und aufgewachsen. Das heißt, meine Eltern haben den Krieg in Berlin komplett erlebt, mit den Bombardierungen und so weiter und allem, was der Zerstörung, was dazu, dem Hunger nach dem Krieg. Das heißt, ich bin der Sohn von zwei kriegstraumatisierten Eltern. Und ich bin als Kind mit Existenzängsten, Todesängsten aufgewachsen, mit tatsächlich der Idee, ich hab zu wenig zu essen. Also, obwohl ich persönlich gar keine gefährlichen Situationen erlebt habe, als Kind hatte ich trotzdem viel Angst vor Gefahren, Angst vor Entführung, wie gesagt, Angst zu sterben. Und meine Eltern haben sich überhaupt nicht damals sozusagen um ihre posttraumatischen Belastungsstörungen, so würden wir das ja heute nennen, gekümmert. Sondern die waren damit beschäftigt, sozusagen das Überleben zu sichern, zu arbeiten und so weiter. Und ich bin eigentlich mit diesen Traumafolgen völlig allein gelassen worden. Und als ich gemerkt habe, dass das hat einfach Auswirkungen auf mich und ich war ja darüber hinaus auch ein schwer bindungstraumatisiertes Kind. Ich habe dann irgendwann angefangen, mich sozusagen mit meiner eigenen Entwicklung zu beschäftigen. Und das führte eben dazu letztlich auch zur Therapie, zur Aufarbeitung meiner eigenen Themen. Ich glaube, ich bin deswegen auch dann letztlich Traumatherapeut geworden. Weil es einfach meine eigene Geschichte war, die ich aufarbeiten wollte und dann gemerkt habe, naja, vielleicht kann ich auch für andere was dazu beitragen, dass sie sich entwickeln können und mit Trauma auf eine andere Art und Weise umgehen können als bisher. Und das Interessante ist, dadurch, dass ich an mir gearbeitet habe, habe ich einen sehr viel offeneren Umgang mit meinen Kindern entwickeln können, um mit ihnen über meine Traumatisierung, über meine Geschichte zu sprechen, um sie zu fragen, wie es ihnen denn geht, was sie erlebt haben, was es mit ihnen macht. Also wir haben schon angefangen, eine neue Dialogkultur miteinander zu entwickeln. Eine Ausdrucksform waren, ich glaube, wir haben so monatliche Familienkonferenzen gemacht. Die Kinder haben es irgendwann gehasst, aber später dann eingefordert. Weil das tatsächlich der Raum und Platz war, wo jeder gesehen, gehört wurde und wo alles, was gut lief, aber auch alles, was schlecht lief, auf den Tisch kam und wir darüber gesprochen haben. Und wenn ich sehe, wie meine Kinder heute mit meinen Enkelkindern, also mit ihren Kindern umgehen, mit was für einer emotionalen Intelligenz, mit was für einer Wärme, wie die meine Enkelkinder, wie die gesehen werden, wie die sein dürfen, dann kriege ich manchmal Wasser in die Augen und denke, so eine Kindheit hätte ich auch gerne gehabt. Und das Schöne ist einfach zu sehen, dass tatsächlich über die Generationen hinweg etwas Neues geht an Dialogkultur, am Umgang mit Emotionen, mit Gefühlen, eine viel größere Freiheit und Selbstverständlichkeit und das, womit ich noch als Kind allein gelassen wurde, wo meine Eltern völlig unfähig waren, das überhaupt zu thematisieren oder anzusprechen, dass es für meine Enkelkinder eine selbstverständliche Erfahrung ist, dass ihre Gefühle, Befindlichkeiten einfach Raum und Platz kriegen und die sehr früh lernen zu artikulieren, was sie empfinden, was sie wollen, auch was sie nicht wollen. Und das finde ich schon bewundernswert. Also da ist wirklich was Neues gegangen über die Generationen hinweg.
Das heißt, eigentlich können wir festhalten, dass sozusagen für ein Punkt in so einem neuen Generationsvertrag sein könnte, dass es wichtig ist, sich auch die eigenen Traumata anzuschauen und somit auch eine Heilung zu ermöglichen für die nächsten Generationen und die Beziehung zu den nächsten Generationen.
Ja. Unbedingt. Wenn wir uns indigene Kulturen anschauen, wie die früher Entscheidungen getroffen haben, die haben ja immer sozusagen, wenn sie in ihren Entscheidungsrunden waren, gab es immer Stellvertreter, die standen für die Vorfahren und Stellvertreter, die standen für die Nachfahren. Und dann wurden sozusagen die Vorfahren befragt, was sie denn von dieser Entscheidung, die es jetzt zu treffen gilt, halten. Und die Nachfahren wurden befragt, was es denn für Auswirkungen auf sie hat und ob sie denn damit einverstanden sind. Also da gab es sozusagen diese Generationenverträge nach hinten und nach vorne. Und die entscheidende Generation hat sich immer als ein Glied in dieser Kette verstanden. Und diese Fähigkeit ist in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Durch diesen Individualismus, der auch in großen Teilen zu einem ausgeprägten Egoismus geführt hat, sieht eigentlich jede Generation nur noch sich, ihre Interessen, ihren Besitzstand und ihre Verlustängste, die sie haben. Und wir sind weder zu den Generationen zurückverbunden und aus meiner Sicht noch weniger mit den nachfolgenden Generationen, obwohl wir immer erzählen, wie sehr wir unsere Kinder und Enkel lieben. Auf einer gesellschaftlichen Ebene tun wir nichts, um die Zukunftsperspektiven unserer Kinder zu sichern, dass sie eine ähnliche Qualität haben wie die Chancen, die wir gehabt haben.
Das heißt, wir achten gar nicht darauf, was wir sozusagen hinterlassen. Wir leihen uns vielmehr die Zukunft der nächsten Generationen, ja, so wie wir gerade leben.
Ja, das ist, ich meine, das sehen wir ja, ich glaube, in Deutschland, wir verbrauchen die Ressourcen von drei Erden und haben aber unglücklicherweise nur eine. Da kann man sich ja ausmalen, wenn ich sozusagen über meine Verhältnisse lebe, was das für Folgen hat. Und in unserem Fall müssen es halt die nachfolgenden Generationen büßen. Und wir gehen gar nicht in die Auseinandersetzung. Es gibt überhaupt keinen gesellschaftlichen Diskurs darüber, was unser Lebenswandel, unsere Besitzstände, die Kosten für unsere Sozialsysteme, was das für Folgen hat für nachfolgende Generationen.
Ja, bevor wir gleich dann auf die kollektive gesellschaftliche Ebene kommen, würde mich nochmal interessieren, du hast zu Beginn ja auch von transgenerationalem Trauma gesprochen, auch in deiner eigenen Geschichte, die du erzählt hast. Wie prägen denn gerade die transgenerationalen Familientraumata auch den Generationenkonflikt auf einer kollektiven Ebene?
Also wenn ich mir das in meiner eigenen Familie anschaue, als meine Eltern waren 1947, waren diese Kinder 11 und 9 Jahre alt. Und was sie erlebt haben, waren Eltern, die einfach ein zerstörtes Land wieder aufbauen mussten. Meine Eltern haben dann einfach Berufe ergriffen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und waren damit beschäftigt, sozusagen wieder materiellen Wohlstand aufzubauen. Und dieses nach im Außen sozusagen die Folgen der Zerstörung zu beheben und das Überleben zu sichern, da war keine Zeit, keine Energie, da waren keine Ressourcen dafür da, sich sozusagen mit ihrem Innenleben zu beschäftigen. Also was diese Zeit mit ihnen gemacht hat, welche seelischen Flurschäden daraus entstanden sind, was es für ihr Gefühlsleben bedeutet hat, aber auch für ihre Körperwahrnehmung, auch für ihre Gesundheit und so weiter. Und so bin ich als Kind eben auch aufgewachsen und in die Schule gegangen. Es ging darum, möglichst gut zu sein im Schulsystem, möglichst gute Noten zu haben, möglichst Abitur zu machen oder einen Beruf zu ergreifen und es zu etwas zu bringen. Und das ist ja das Prinzip unserer Leistungsgesellschaft, das daraus entstanden ist, dass sich darauf fokussiert hat, materiellen Wohlstand zu schaffen, und zwar für sich. Und es war wirklich diese Konzentration und Fokussierung auf sich. Und darüber ist aus dem Fokus geraten, okay, aber mein Leben ist ja begrenzt und da, und nach mir wird es auch Generationen geben. Was ist denn mit denen? Und das hat natürlich sehr viel mit Trauma zu tun. Dadurch, dass sozusagen meine Eltern, Großelterngeneration, dass die diese Verlusterfahrung gemacht haben. Und wir haben einfach zwei Weltkriege in Deutschland gehabt. Zwei Weltkriege im Abstand von 21 Jahren. Eine Weltwirtschaftskrise noch dazwischen, wo viele Menschen viel verloren haben. Ihr Vermögen, ihr Heim, ihre Häuser, ihre Höfe und so weiter. Und diese Verlusterfahrungen sind natürlich tief im kollektiven Gedächtnis unserer Gesellschaft eingeprägt. Von daher ist die Angst, materiellen Besitz zu verlieren, materiellen Wohlstand zu verlieren, sozusagen tief in unserem kollektiven Gedächtnis und auch, ich glaube, auch in unserem Zellsystem, also in unseren Körpern eingegraben. Und das sind traumatische Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir wissen ja, dass Trauma trennt. Trauma trennt von den Gefühlen, Trauma trennt vom Körper, Trauma trennt auch von unseren Gedanken, von einem vernünftigen, überlegten, komplexen Denken. Und das auf der individuellen Ebene. Aber genauso hat es natürlich Folgen auf der kollektiven, auf der gesellschaftlichen Ebene. Trauma trennt uns tatsächlich von unseren Vorfahren, die beispielsweise die Kriege vom Zaun gebrochen haben. Es fand nicht wirklich eine innere Aufarbeitung innerhalb der Familien statt. Was haben denn die Vorfahren gemacht? Also wir haben so getan, als hätten wir mit den Vorfahren nichts zu tun und jetzt ist Bundesrepublik und wir fangen von vorne an. Und auf der anderen Seite aber auch getrennt von unseren Nachfahren. Also auch auf der kollektiven Ebene trennt Trauma von den Vorgängergenerationen und von den nachfolgenden Generationen. Und wenn ich nicht mit denen verbunden bin, ja, wie will ich denn gute Verträge mit denen schließen? Und das ist ja gerade das Dilemma, was auch, und ich habe ja nun viel mit jungen Menschen auch zu tun, was die beklagen, dass es keinen wirklich funktionierenden Generationendialog gibt.
Ja.
Und der, auf der, und ich glaube, da gibt's ja auch eine Studie, und vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, da wurden ja 10.000 junge Menschen weltweit befragt, wie sie denn ihre Zukunftsaussichten sehen. Und hast du noch so die Einzelheiten parat gerade, was da so rauskam?
Genau, es waren eben 10.000 Jugendliche, die waren 16 bis 25 Jahre, also gerade in dieser Altersrange. Mhm. 10.000 Jugendliche aus, ich glaube, 10 verschiedenen Ländern, die wurden einmal zur Klimaangst befragt, ja, so dazu, wie ob sie eine Zukunft für den Planeten sehen. Und ein spannendes natürlich, vielleicht auch für unser Thema gerade, zum Thema Politik, ob sie sich sozusagen mit der Politik sicher fühlen und ob die Politik ihre Zukunft absichert. Und da haben sich tatsächlich 61% von der Politik verraten gefühlt, ja, oder im Stich gelassen gefühlt. Also von teilweise eben einer Generation in der Politik haben sich die jungen Menschen verraten gefühlt. Und bei 61%, das ist natürlich über die Hälfte einer jungen Generation, die sozusagen noch die ganze Zukunft vor sich hat.
Ja, und wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, was hat denn das für Folgen? Also wie reagiere ich denn, wenn ich mich verraten fühle? Das allererste ist doch, ich habe kein Vertrauen mehr. Das heißt, die Politiker können mir erzählen, was sie wollen. Ich werde ihnen nicht glauben, geschweige denn vertrauen. Und die Folgen davon sind doch, dass wir sind ja noch in demokratischen Systemen organisiert in der Politik. Das heißt, wenn junge Menschen das Vertrauen in die Repräsentanten der Demokratie verlieren, dann verlieren sie auch das Vertrauen in die Institution der Demokratie. das, was sozusagen unsere Errungenschaft nach der Diktatur einer Nazi-Herrschaft ist, was wir gewonnen haben und aufgebaut haben und verteidigt haben, verliert an Wert für die jungen Menschen. Das ist ja geradezu eine Katastrophe für die Zukunftsperspektiven unseres Staates. Und das wird von den etablierten Politikern nicht ernst genommen. Und da merke ich schon, das ist ja so, die Leute, die heute an der Macht sind, das ist ja so meine Altersklasse, da kriege ich schon eine Wut auf die Repräsentanten in der Politik und in der Wirtschaft, mit welch einer Ignoranz sie die jungen Menschen ignorieren und nicht in politische Entscheidungsprozesse einbeziehen, ihnen noch nicht mal die Foren geben, wo sie gehört werden können. Dass die jungen Menschen, die ja eine Minderheit unserer Gesellschaft ausmachen, kein Forum kriegen, wo sie gehört werden und mitentscheiden können. Und auch im Bundestag jetzt nach der Wahl unterrepräsentiert sind. Hm. Wenn ich etwas ändern würde, ich würde im Grundgesetz ändern, dass alle zukunftsweisenden Entscheidungen, die über einen Zeitraum von 3 Jahren hinausgehen, bedürfen der Zustimmung der jungen Generation. Und wenn die junge Generation nicht zustimmt, darf das Gesetz nicht verabschiedet werden. Also es darf keine Besitzstandswahrungsgesetze mehr geben, die zulasten zukünftiger Generationen gehen. Und wie man das organisiert, das wäre eine der Herausforderungen unserer Demokratie, wenn sie nicht immer weiter sich entsolidarisieren und polarisieren soll.
Hm. Im Prinzip ist es ja ein sehr aktuelles Beispiel, wo die Studie zeigt eben sozusagen dieses Gefühl von im Stich gelassen sein, sich verraten fühlen. Jetzt ist es ja nicht geschichtlich betrachtet das erste Mal, dass das passiert. Ja, also der Generationenvertrag wurde ja, wenn man, je nachdem, wie man ihn definiert, wurde ja schon häufiger gebrochen. Das heißt, es ist ja nichts, was sozusagen heute das erste Mal auftaucht, sondern da steckt ja eine Geschichte dahinter, auch hinter diesem Misstrauen, von dem du gesprochen hast. Also, dass Generationen beispielsweise in den Krieg geschickt werden. Ja, du hast vom Ersten, vom Zweiten Weltkrieg gesprochen. Also, was ist denn auch so ein bisschen der historische Kontext, der überhaupt dazu geführt hat, dass wir keinen ordentlich funktionierenden Generationenvertrag haben oder auch diesen Konflikt?
Wenn ich mich mal auf die Geschichte der letzten 120 Jahre beschränke und auf den deutschsprachigen Raum fokussiere, dann ist eigentlich jeder Krieg ein Verrat an der jungen Generation. Weil in der Regel ältere, und das sind auch in der Regel Männer, ältere Männer erklären Kriegsziele oder warum sie jemanden angreifen, überfallen müssen und schicken junge, meistens Männer, junge Männer in den Krieg. Und es sterben in Kriegen überdurchschnittlich viele junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben. Und wie oft müssen die Jungen für die Kriegsziele der Alten ihr Leben lassen, obwohl sie diese Kriegsziele oft überhaupt nicht geteilt haben oder verstanden haben, worum es ging. Und das ist ja generell ein Prinzip von Kriegen, dass alte Männer junge Männer in den Krieg schicken, die dabei häufig ihr Leben verlieren oder so stark traumatisiert werden, dass es lebenslange Folgen und Auswirkungen für sie hat. Und das ist eine Perversion der Generationenverträge, da wird das Leben nämlich der Jungen von den Alten vorzeitig beendet für Kriegsziele, von denen die Jungen überhaupt nichts haben, sondern wo alte Männer meinen, sie müssten ihre Machtfantasien und so weiter ausleben oder irgendwelche Reiche wieder aufrichten, irgendwelche Expansionsgelüste befriedigen. Und diese alten Männer sind selber hochtraumatisiert, abgeschnitten von sich, in der Regel Soziopathen, die keine Verbindung zu anderen Menschen, geschweige denn zu nachfolgenden Generationen haben, aber weil sie an Machtfunktionen in Staat und Gesellschaft sind, dürfen sie entscheiden und bestimmen. Und oft rächen sich diese Männer für ihre eigene Traumatisierung an der gesamten Gesellschaft. Und das ist eine der fatalen Folgen von Trauma, wenn traumatisierte Menschen in Macht- und Entscheidungspositionen bekommen, wo sie dann in der Lage sind, andere Menschen zu traumatisieren. Und das ist das, was wir regelmäßig beobachten und auch aktuell überall sehen können, auf den sozialen Medien oder im Fernsehen, was gerade passiert.
Ja, vor allem ist es, was du gerade angesprochen hast, zeigt eigentlich auch, wie pervers das ist, dass auch im Hinblick darauf, dass ja eigentlich die letzten Generationen auch vaterlose Gesellschaften erlebt haben, und im Gegenzug sozusagen dann noch von älteren Männern in Machtpositionen noch in den Krieg geschickt werden regelmäßig. Ja. Also das ist ja ein Verrat, der gleich doppelt wiegt.
Richtig. Wir berauben die Kinder ihrer Väter und rauben ihnen gleichzeitig noch die Zukunft. Ja. Und darüber gibt es keinen gesellschaftlichen Diskurs und kein Bewusstsein, was für katastrophale Folgen das für uns auf einer persönlichen, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene hat. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre der Schulterschluss zwischen den Generationen und der Dialog zwischen den Generationen, wenn wir uns darüber unterhalten, was sind denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen? Dass so die Jungen auch würdigen können, was denn die Alten für sie gemacht haben, aber auch die Alten verstehen, was die Jungen jetzt brauchen und inwieweit die Alten sondern zur Zukunft der Jungen beitragen können und den Jungen helfen können, sagen nicht alle Fehler zu wiederholen, die die Alten schon gemacht haben. Also dass auch wirklich ein Lernen zwischen den Generationen stattfindet. Das, und ich sehe das ja, weil ich begleite ja auch seit vielen Jahren Startups und sozusagen den Mist oder die Fehler, die wir vor 40 Jahren gemacht haben, die machen die Jungen heute immer noch. Und das finde ich relativ unintelligent, wo ich immer so denke, ey, wo ist denn da wirklich Lernen? Also das Einzige, was ich beobachte, ist, die Jungen sind schneller im Fehler machen und im daraus Lernen. Und ich glaube, wir Alten, wir haben noch länger unsere Fehler gefeiert und gedacht, wir sind auf dem richtigen Weg. Also ich glaube, da seid ihr inzwischen, ihr seid einfach schneller. Aber insgesamt beobachte ich, dass sich viele Fehler wiederholen, wo ich denke, dafür ist eigentlich nicht die Zeit, sondern wir müssten neue Fehler machen, um unsere Lernkurve zu beschleunigen. Und ich kann völlig verstehen, dass die Jungen sagen, ey, was soll ich von den Alten übernehmen, von denen ich weiß, dass sie mir meine Zukunft zerstören? Wieso soll ich von denen irgendwas lernen, wenn ich sehe den Mist, den sie angerichtet haben? Und das ist natürlich fatal, weil sozusagen wir haben auch ein paar Sachen, also meine Generation, die hat schon auch ein paar Sachen richtig gemacht, die wir weitergeben könnten und auf denen ihr aufbauen könntet und dann was Neues lernen. Und das stelle ich mir sozusagen unter diesem intergenerationalen Lernen und Entwicklung vor. Aber dazu müssten wir wirklich zutiefst auch verbunden sein und diese Idee haben, hey, wir teilen einen Planeten. Und der war für unsere Vorfahren da, der ist für uns da und der muss auch für unsere Nachfahren da sein. Und insofern sind wir nicht nur verbunden, sondern wir sind auch füreinander verantwortlich. Und das wäre schon gut, wenn meine Generation sich dieser Verantwortung stellen würde und darüber mit wirklich Angebote an die Jungen machen würde, was wir bereit sind, für sie zu tun und wo wir bereit sind, sie zu unterstützen.
Auf der individuellen Ebene ist ja dann sozusagen, bevor wir nochmal dann gleich auf die kollektive Ebene kommen, auf der individuellen Ebene ist ja so ein Schritt, auch Frieden mit der eigenen Herkunft zu schließen, um was Neues zu schaffen. Was braucht es denn dafür? Ja.
Als ich so meine eigenen Traumata angefangen habe zu bearbeiten, hatte ich so eine Phase, da war ich schon sauer auf meine Eltern. So diese Ignoranz, sich ihren eigenen Themen nicht zu stellen, sondern mir sozusagen ihren Schrott einfach zu übergeben und mich damit dann auch noch alleine zu lassen. Und ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, was ich erlebe, was das mit mir gemacht hat, sondern, und ich habe ja nun einiges an Therapien gemacht und Familienaufstellung und alles Mögliche. Und ich habe dabei immer wieder gelernt, meine Eltern stehen nicht zur Verfügung. Ich bin tatsächlich damit alleine. Und das irgendwann zu akzeptieren und damit Frieden zu schließen, dass meine Eltern sozusagen gemacht haben, was sie konnten und dass es für mich nicht gereicht hat. Und aufzuhören, weiter zu hadern und von ihnen etwas zu wollen, was ich nicht kriege, egal wie sehr ich mich bemühe oder wie auch immer ich es anstelle. Und dann innerlich für mich damit Frieden zu schließen, das stimmt, so ist es. Das ist einfach mein Schicksal, da komme ich her, das habe ich erlebt und das gehört zu mir. Und diese Hoffnung aufzugeben, dass ich sozusagen von meinen Eltern noch einmal etwas anderes bekommen werde, egal wie sich mein inneres Kind vielleicht danach sehnt oder darum bettelt oder danach schreit. Sondern der Erwachsene in mir hat gesagt, stimmt, ist so. Und ich habe jetzt nur die Chance, mein Leben nach vorne zu leben und etwas anderes daraus zu machen und es mit meinen Kindern und Enkeln anders zu leben. Aber eine der wichtigen Voraussetzungen ist schon tatsächlich, mein Schicksal anzunehmen und damit Frieden zu schließen. Und die Hoffnung aufzugeben, dass sich an meiner Vergangenheit irgendetwas ändert. Und es war schmerzhaft und hat schon auch etwas länger gedauert. Und da bin ich auch durch verschiedene Schleifen hindurchgegangen. Aber letztlich hat es mich frei gemacht und auch in diese Selbstwirksamkeit gebracht. Okay, an meiner Vergangenheit kann ich nichts ändern. Aber was ich damit mache und was ich weitergebe, das kann ich sehr wohl beeinflussen. Und da möchte ich etwas anderes tun, als ich selber erlebt habe. Und sozusagen dieser Wille, also einmal dieses Frieden schließen, aber auch dann diesen Willen und Entschluss zu fassen, ich will es anders machen. Und ich will lernen, was dazu braucht, damit ich es anders machen kann. Und das habe ich getan. Und wenn ich so sehe, was daraus heute geworden ist, dann hat auch bei mir einiges nicht gereicht und trotzdem habe ich vieles richtig gemacht. Und da freue ich mich einfach drüber, dass da was Neues gegangen ist.
Ja, schön. Danke fürs Teilen. Wenn wir jetzt nochmal auf die gesellschaftliche Ebene springen, wie kann echter Dialog, auch ein authentischer oder vielleicht auch ein herzlicher Dialog zwischen den Generationen gelingen? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir dafür, ob jetzt in der Politik, in der Gesellschaft?
Also ich bringe seit einigen Jahren meine Traumaarbeit und Friedensarbeit ein und arbeite ja da auch in Afrika und Asien. Und wenn ich so sehe, was braucht's denn eigentlich? Und ich habe es ja sehr oft mit der Täterseite zu tun und mit der Opferseite. Und da geht's darum, dass die Täter anerkennen, was sie den Opfern zugefügt haben und dass die Opfer verstehen, wie und warum die Täter zu Tätern geworden sind. Und dass sie sich darüber lernen zu verständigen und im besten Fall ein Versöhnungsprozess beginnt, wo sie nach vorne gesehen beide etwas Neues leben. Das heißt ganz platt, dass beispielsweise Christen und Muslims gemeinsame Ackerflächen bewirtschaften und ihren Lebensunterhalt sichern und sich nicht gegenseitig die Ackerflächen zerstören und weiter umbringen. Ich glaube, im europäischen Raum erleben wir ja zurzeit so diese Phase von Entsolidarisierung, von Polarisierung, von Radikalisierung. Und ich glaube, was es braucht, sind Dialogformen, wo sich junge Menschen aus unterschiedlichen politischen Richtungen, religiösen Richtungen, ethnischen Richtungen wieder zusammentreffen. Und diese Idee von Europa, warum wir uns überhaupt zusammengefunden haben, dass wir gemeinsam in Frieden leben wollen, um für uns und nachfolgende Generationen gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir diesen Prozess wiederbeleben. Und ich bin dazu mit einer Frau im Gespräch, Jo Barry heißt die. Die hatte ihren Vater 1984 durch einen Bombenanschlag der IRA verloren. Und die IRA war ja sozusagen der bewaffnete Arm einer in Nordirland, die für ihre Unabhängigkeit gekämpft haben. Und die Jo Barry ist, nachdem der Attentäter aus dem Gefängnis entlassen wurde, auf ihn zugegangen und mit ihm ins Gespräch gekommen. Und sie wollte verstehen, warum hat er das gemacht? Und da entstand ein Dialog, wo auch der Attentäter, Patrick McGee heißt er, verstanden hat, er hat da nicht nur politische Ziele verfolgt und gegen ein System gekämpft, sondern er hat den Vater einer Tochter getötet und damit massiv in ihr Leben eingegriffen. Und er hat nicht nur einen Systemvertreter angegriffen, sondern er hat auch einen Vater getötet, der eine Familie hatte und wo die Kinder ihren Vater geliebt haben. Und darüber entstand diese Verständigung und führte dann zu Building Bridges for Peace, einer Organisation, die sich zum Ziel gemacht hat, verfeindete Parteien miteinander ins Gespräch zu bringen, Verständnis zu wecken und Versöhnung zu bewirken. Und wir sind gerade im Gespräch, ob wir das, Jo Barry und ich, ob wir das nicht ausweiten sollten auf junge Menschen in Europa, um Dialogformate und Angebote zu schaffen und Orte zu kreieren, wo junge Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen sich treffen können, miteinander Zeit verbringen, vielleicht an gemeinsamen Projekten arbeiten und in den Dialog kommen, um sich auf einer tieferen Ebene befragen und verstehen zu können, um zu erkennen, eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, gegeneinander zu sein, sondern eigentlich geht es darum, dass wir lernen, miteinander zu sein und letztlich füreinander einzustehen und die Herausforderung anzugehen und für die Lösung zu finden, die vor uns stehen. Das wäre so mein Wunsch, dass das, woran ich mitarbeite. Und ich glaube auch, dass das, was es wirklich braucht.
Ja, und es ist ja im Prinzip auch in unserem gesellschaftlichen Alltag wäre das ja sozusagen ein erster Ansatz, dass wir wieder beginnen, uns gegenseitig zu verstehen, zuzuhören, vielleicht auch die Erfahrungen der Generationen, die passiert sind, ob es jetzt die Corona-Krise war oder andere Ereignisse, die wir hatten, dass da wieder miteinander gesprochen wird. Wie hat das gewirkt auf verschiedene Menschen, auf Generationen, auf Menschengruppen und da auch eine Offenheit herrscht, sich gegenseitig zu verstehen? Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, der unglaublich viel bewegen würde.
Ja, und deswegen ist ja auch mein Anliegen mit Traumadialog, dass wir eben uns auch die Verletzung erzählen können, die wir uns wechselseitig zugefügt haben, die entstanden sind, dass wir uns unsere Geschichten erzählen können mit dem, was wir gebraucht hätten und nicht bekommen haben oder was uns zugefügt worden ist, was uns zutiefst verletzt hat, was unser Vertrauen zerstört hat, was unsere Gesprächsbereitschaft reduziert hat, dass wir uns das erzählen können, ohne übereinander herzufallen, sondern wirklich verstehen zu lernen, was ist mir passiert, wie ist mir gegangen, was hat es mit mir gemacht und wie ist dir ergangen, was hat es mit dir gemacht, was hast du erlebt und wie ist es für dich gewesen? Und das ist einfach meine Erfahrung in diesen Dialogrunden. Wenn wir uns da wechselseitig zuhören, dann entsteht Verständnis füreinander. Und wenn Verständnis füreinander entsteht, wächst Vertrauen. Und wenn Vertrauen erwächst, können wir miteinander neue Erfahrungen machen. Und wenn wir miteinander neue Erfahrungen machen, können wir neue Dinge tun und bewegen und uns aus alten Mustern lösen. Und das wäre dann genau sozusagen das Gegenteil von dem Vertrauensverlust, der jungen Menschen in die Politik, von denen du vorhin gesprochen hast.
Ja, zum Abschluss, Axel, vielleicht einfach mal die Frage, was würdest du denn gern vielleicht auch den jüngeren Generationen mitgeben, was du damals gebraucht hättest und vielleicht nicht bekommen hast?
Also ich glaube, ich persönlich, ich würde den Jungen sagen, ey, geht auf uns Alte zu und löchert uns und lasst uns nicht aus der Verantwortung raus. Konfrontiert uns mit euren Forderungen, mit euren Wünschen und auch mit euren Verletzungen, das, was wir euch zugefügt haben, und fordert ein, dass wir uns stellen. Und ich bin einer, der tut das. Der tut das wirklich. Ich meine, das mache ich auch schon in meiner Arbeit, dass mein Beitrag ist, durch Traumaarbeit Frieden zu ermöglichen von verfeindeten Parteien. Und ich glaube, das braucht es auch in Europa so dringend wie im Rest der Welt. Und ich glaube, wenn ihr merkt, dass sozusagen, dass die Alten nicht wollen, dann hört auf, euch um sie zu bemühen, sondern kriegt mit denen was hin, die wollen. Also wendet euch so, habt den Mut, euch abzuwenden von denen, die euch nicht unterstützen, sondern geht, sucht die, die euch wohlgesonnen sind und mit denen ihr was zusammen machen könnt. Und dann fangt einfach an. Macht das wie in Grassroot-Bewegungen. Wenn ihr sozusagen von oben keine Unterstützung bekommt, dann versammelt euch unten mit denen, die ihr kennt, überzeugt sie davon, dass es sinnvoll ist, was gemeinsam zu, und fangt einfach an. Tut einfach, und beim Tun lernt ihr sowieso und bringt gute Beispiele in die Welt. Das ist, und was ich von meiner Seite aus dazu tun kann, mache ich gerne, und ich glaube, es gibt genügend auch ältere Menschen, die nicht nur ein Herz für die Jungen haben, sondern die Notwendigkeit sehen, euch zu unterstützen und euch zu helfen mit den Mitteln, die wir haben.
Ja, vielen Dank für das schöne Abschlusswort, Axel. Vielen Dank für die Zeit, für den tollen Podcast. Hat mir viele Einblicke gegeben. Ich denke, den Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Und ja, freut mich. Wir werden, denke ich, noch einige weitere Podcasts zusammen aufnehmen zu verschiedenen Themen im Traumabereich.
Timo, vielen Dank. Eines ist Generationenverträge, eines meiner Lieblingsthemen.
Alles klar. Ciao.
Ciao, ciao, Timo.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst, und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.